Ich möchte euch begrüßen herzlich zu unserem Christustreff heute am 1. Advent und mit dem Wochenvers, mit dem Wochenspruch für diese kommende Woche uns einfach in den Abend mit hineinnehmen. Sacharja 9, Vers 9. Im Alten Testament spricht der Prophet: Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Haben wir so überlegt, ist das ernst gemeint? Soll sich Israel, soll sich Jerusalem wirklich freuen, sogar jauchzen, denn endlich kommt ein Gerechter und ein Helfer? Und weiter ist dieser Aufruf auch uns, gilt ja auch uns, ist ja auch für uns hier in Dornstetten gemeint. Die ganze Woche oder jeder von uns kriegt es mit, hören wir Nachrichten und sind irgendwo mit auch gespannt und schauen in dieses Land Israel. Und irgendwie spüren wir alle diesen Ruf, diesen Schrei nach Gerechtigkeit, nach Hilfe. Und er ist nicht überhörbar. Und nicht nur in Israel, überall. Die Menschheit, man spürt es gerade so oder man merkt es, ja, schreit in ihrer Planlosigkeit nach Hilfe. Und Jesus sagt: Ich komme bald. Damals, die Propheten haben vorausgesagt und prophezeit, dass Jesus kommt an Weihnachten. Und Jesus selber, als er Mensch war, hat er gesagt: Ich komme wieder. Und in diesem Zwischenraum sind wir. Und in dieser Zeit dürfen wir diesen Gottesdienst feiern. Und da freue ich mich, dass unser Herr Jesus versprochen hat, selber jetzt da dabei zu sein. Und ich freue mich, dass wir zusammen sind und dass wir mit unserem Herrn feiern dürfen und dass wir Gäste haben. Und ich freue mich, dass Albrecht und Elisabeth Barrett heute sich gemeinsam auf diesen Abend einklasse haben. Wir sind gespannt, was sie uns mitgebracht haben. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam betet. Lieber Herr, ich möchte dir Danke sagen heute für diesen schönen Wintertag. Ich danke dir, dass du deine Liebe zu uns Menschen immer wieder zeigst. Auch durch diesen Schnee und durch die Sonne und durch diesen hellen Tag. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du deine Liebe zu uns Menschen auch darin zeigst, dass du eine Beziehung zu uns aufbauen möchtest. Und vielleicht geht es dem einen oder der anderen so, dass es so, ja, dass es so fremd ist, dass es vielleicht so gar nicht in meine Stimmung, in unsere Zeit passen möchte und dass es so weit weg klingt, dass man nicht weiß, wie geht die Beziehung oder wie sie wirklich lebendig sein soll. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist und dass du jeden verstehst und dass du genau weißt, wie es uns in unserem Herzen, wie es da gerade aussieht. Und du möchtest ganz nah bei uns sein. Und du möchtest auch diesen Abend, und da bitte ich dich drum, dazu nutze, dass wir in deinem Wort lesen können, dass wir hören können. Und ich möchte dich bitten, dass du zu jedem, der jetzt hier ist, sprichst, sodass jeder ein Wort, ein Satz, eine Geschichte, ein Bild mitnehmen kann für die kommende Woche. Dass das Licht, das du bist für diese Welt, in uns einfach aufleuchtet. Danke für den Abend, danke für unsere Gemeinschaft und danke, dass wir zusammen sein dürfen und du in der Mitte bist. Amen.
Ich bin jetzt an dem Adventslied Macht hoch die Tür hängen geblieben. Das hat mich eigentlich im Advent immer begleitet. Schon als Kind war ich da immer irgendwie, habe ich mir diese große Türe da vorgestellt und war da fasziniert, wenn die dann da aufgehen und dann kommt da Licht. Und auf jeden Fall an diesem Lied bin ich hier hängen geblieben. Und seit einiger Zeit kenne ich auch die Geschichte. Also das Lied ist entstanden 1623 im Advent. Der Georg Weisel, der Verfasser des Liedes, war Pfarrer in Königsberg. Und in jenem Jahr kam mit dem Advent auch der Winter, so wie bei uns jetzt dieses Jahr auch mal wieder seit langem. Er eilte dann oder musste dann während des Schneetreibens in die Kirche zum Gottesdienst eilen, in den Dom. Und dort stand der Mesmer freundlich lachend in der Tür und sagte: Herzlich willkommen im Haus des Herrn. Das Tor des Königs aller Könige steht für alle offen, reiche Bürger und arme Tagelöhner. Der Pfarrer Weisel schaute den Schnee abschüttelnd zu dem großen Tor hinauf, das der Mesmer für den Gottesdienstbesucher geöffnet hatte, und sagte: Das war jetzt eine gute Adventspredigt mit der offenen Kirchentür. Und dabei fiel ihm gleich eine erste Zeile für ein neues Lied ein: Macht hoch die Tür. Gleich nach dem Gottesdienst zu Hause dann schrieb er weitere Verse in kürzester Zeit nieder. So erzählt Georg Weisel später. Doch das war noch nicht, längst nicht alles, was er zu diesem Lied zu sagen hatte. Damals, in den Jahren, als dieses Lied entstand, war hier bei uns Krieg, nämlich der 30-jährige Krieg. Der brachte natürlich sehr viel Elend über die Menschen. Diejenigen, die nichts mehr hatten oder krank waren, die lebten im Armenhaus. Und das Armenhaus war auch gleichzeitig das Krankenhaus, weil meistens war, wenn man krank war, war man auch arm. Ja, und man nannte diese Häuser auch Spital oder Siechenhaus. Siechen, das kommt von krank, das heißt Krankheit. Oft waren in den Häusern die Fenster zerbrochen und zum Dach hat es dann auch noch reingeregnet. Und trotzdem gab es dort auch reiche Leute, wie zum Beispiel der Fisch- und Getreidehändler Sturgis, der also ein Gemeindemitglied von unserem Georg Weisel war. Er ließ in dieser Zeit ein riesiges, protziges Haus bauen. Die Leute nannten dieses Haus einfach Schloss. Und wahrscheinlich konnte er sich dieses Schloss, sage ich jetzt mal, leisten, weil er mächtig an der Not der Armen verdient hatte, so wie es heute leider oft auch üblich ist, dass man mit der Not der Armen und Bedürftigen sein Geld verdient. Also nun hätte Sturges ja, denkt man, zufrieden sein können, hat ein großes Haus und hat alles, was man braucht. Aber er war halt ein bisschen ein mürrischer Mensch und hat sich dann über die Armen geärgert, die sonntags auf einem Trampelpfad über die Wiese neben seinem Haus zur Kirche gingen. Das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Aber er hat ja genug Geld. Was macht er? Er kauft die Wiese und lässt auf dem Grundstück einen großen Park anlegen, umzäunt ihn und lässt zwei Tore anbringen, ein großes und ein kleines, aus Schmiedeeisen, und das man dann eben zuschließen kann, und hat damit den Weg der Kranken und Bedürftigen und Behinderten den Weg zur Kirche eben zugesperrt. Weil sie waren für ihn Drecksgesindel und die wollte er nicht an seinem Haus vorübergehen sehen. Und so mussten natürlich die einen den großen Umweg um dieses Grundstück herum machen und die anderen, die gebrechlicheren und die Alten, die konnten gar nicht mehr gehen, weil der Weg einfach zu weit war, konnten sie also gar nicht mehr in die Kirche gehen. Und das gefiel eigentlich niemandem in der Stadt. Sogar der Stadtrat hat da was dagegen und hat da insistiert. Aber Sturgis blieb stur. Es war ja schließlich sein Grundstück, hat es gekauft und dann kann er es auch verschlossen lassen, kann er die Tür auch verschlossen lassen. Dann kam der vierte Advent und an dem war es da in Königsberg üblich, vor den Häusern der Reichen zu singen und ihnen so sie an der frohen Botschaft teilhaben zu lassen. Und die Reichen fühlten sich geehrt und schenkten deshalb den Sängern oft etwas zu essen oder auch ein Geldstück. Und weil das so war, haben sich natürlich auch viele Bedürftige und Arme sozusagen zu den Sängern gesellt und sind sozusagen von Haus zu Haus gezogen. An diesem vierten Advent waren sich jedoch alle Sänger einig: Bei Sturgis, da singen wir nicht. Da griff der Pfarrer Weisel ein. Es geht doch eigentlich nicht. Jesus will doch zu jedem kommen und jeder soll doch die Botschaft hören. Und da hatte er eine Idee. Er holte sein neu gedichtetes Lied aus seiner Schublade. Es war bisher noch nie gesungen worden. und die Sänger übten das Lied ein und Pfarrer Weisel begleitete sie zum Adventssingen. Sturges stand an diesem Abend hinter dem Fenster. Er wünschte sich natürlich, dass man auch vor seinem Haus singt. Denn damit hätte er sich ja schon auch geehrt gefühlt. Er fürchtete aber schon, dass er übergangen würde. Er wusste schon, dass das, was er da macht, ja, so ein bisschen sein Eigensinn war. Tatsächlich schien der Chor dann auch an seinem Haus vorbeizugehen. Doch dann plötzlich hielten sie an und versammelten sich genau vor dem neuen, prächtigen, verschlossenen Tor, das den Benachteiligten den Weg zur Kirche versperrte. Der Pfarrer hielt eine Ansprache und sagte: An Weihnachten möchte Jesus zu jedem kommen und wir sollen ihm unsere Herzenstür weit aufmachen. Sturges war inzwischen herbeigekommen und hörte, wie der Chor nach der Ansprache ein ganz neues, ihm unbekanntes Lied anstimmte. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Er sah das verschlossene Tor und spürte, wie ihn der Text und die feierliche Melodie berührten. Bei der zweiten Strophe griff er bewegt und zitternd zugleich in seine Tasche und holte den großen Schlüssel heraus und schloss das Tor auf. Nun zog der ganze Chor singend durch den Park zu seinem Haus. Als das Lied zu Ende war, sagte Sturges: Ihr habt mir ins Herz gesungen. Ich werde das Tor nicht mehr verschließen, sodass in Zukunft alle wieder durch den Park zur Kirche gehen können. Dann, zu guter Letzt, lud er alle Bedürftigen zu sich nach Hause zum Essen ein. Es war ihm plötzlich egal, wie verlumpt sie waren. Er ließ alles in seinem Haus auftragen, was er da hatte, so lange, bis alle satt waren. Das war der 4. Advent 1623. Und bald darauf nannte man den Weg durch den Park Adventsweg. Sturges aber ließ sich vom Pfarrer Weisel das neue Lied vorne in sein Gesangbuch schreiben. Dann unterstrich Sturges den Satz, der ihm am wichtigsten war: Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meines Herzens Tür dir offen ist.
Ja, wir haben ja vorher gehört, wie das Adventslied Macht hoch die Tür sozusagen Türöffner war, im ganz eigentlichen Sinn. Aber im anderen Sinn, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, dass man auch die Tür des Herzens aufmachen darf. Und man könnte sagen, wir haben heute ein Wort aus dem Alten Testament, dass das auch ein Türöffner ist zu Advent und Weihnachten. Ich nehme nur vier Verse vom 5. Kapitel aus dem Propheten Micha, auf die wir hören wollen. Und ich würde behaupten, wenn man nur die wenigen Stichworte ernst nimmt, dann sind es richtige Türöffner. Und man könnte es so vergleichen, unser Wort Advent heißt ja Ankunft. Und es ist im Englischen verwandt mit Adventure. Und wenn man, und das heißt ja Abenteuer. Und wenn man dieses Wort ernst nimmt, bedeutet das, wenn man Jesus die Tür aufmacht, dann wird Advent und Weihnachten wirklich zum Abenteuer. Und ich möchte sozusagen dann drei Türöffner nennen, die uns dieser Text mitgibt. Aber jetzt lese ich ihn mal. Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausendschaften in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Er wird der Friede sein. Wie gesagt, drei Türöffner. Der erste, da wird etwas gesagt über Jesus oder über die Herkunft des Messias, des Friedenskönigs, der kommen soll. Klar, der von Gott versprochene Helfer und Retter kommt aus Bethlehem. Wir fragen, woher denn sonst? Ist für uns selbstverständlich. Da kam ja schon David, der ganz große König, am Anfang der Geschichte Israels her. Aber so einfach ist das nicht. Bis zur Zeit Michas waren 300 Jahre vergangen, also von David bis Micha 300 Jahre. Und alle Könige aus Davids Nachkommenschaft wurden seither in der neuen Hauptstadt in Jerusalem und nicht in der Kleinstadt Bethlehem geboren. Wieso sollte der alles überragende Friedenskönig ausgerechnet jetzt wieder aus Bethlehem kommen? Weil Gott, so möchte ich antworten, nach vielfachem Versagen seines Volkes mitsamt ihrer königlichen Führung einen ziemlich radikalen Schnitt machen wollte. Der große Zeitgenosse Michas unter den Propheten, nämlich Jesaja, braucht dafür ein radikales Bild. Das kennen wir auch so, gehört zu den bekannten Verheißungstexten. Gott wird den hochgewachsenen Baum seines Volkes umhauen, doch trotz allem ist es nicht das Ende. Aus seinem Wurzelstumpf wird ein neuer Spross treiben, kann man am Anfang von Jesaja 11 nachlesen. Und Micha ergänzt, der wird dann dort auf die Welt kommen, wo schon einmal Gott mit David begonnen hat, nämlich wieder zurück nach Bethlehem, in diese Kleinstadt am Rande der jüdischen Wüste, wo die Fruchtbarkeit des Bodens nur noch zur Schafweide reicht. Doch es gingen, wie gesagt, weitere 700 Jahre ins Land und bis die Geburt in Bethlehem geschah. Dann war es soweit, aber wie geschah die königliche Geburt? Im Blick auf Bethlehem muss man wissen, dass dort überall der nackte Fels zutage tritt, mit vielen Löchern und Grotten, mit denen man sich aber zu arrangieren wusste. So sind dort viele Häuser regelrecht über Grotten gebaut. Unter dem Haus hatte man damit zugleich einen trockenen Unterstand für die Schafe, also quasi der Keller. Und dann kam der Wohnstock. Dort brauchte man nur noch eine Vertiefung in die Grottenwand zu machen, einen Trog fürs Heu, wohin man dann Jesus in Ermangelung eines Kinderbettes legte. Das ist so eine Grotte. Wie gesagt, da gibt es nicht nur eine, sondern da gibt es viele, nicht gerade sehr wohnlich, aber ja, deswegen sagen wir auch, Jesus im Stall geboren. Und dann sieht man auch die Löcher in der Wand. Sicher haben da die Schafe draus gefressen. Ich habe noch mal ein Bild dazu. Auch so, wo auch so eine Wandnische ist, wo man sich vorstellen kann, da wurde Jesus hineingelegt. Obwohl also alles, aber auch alles in der Geburtsgeschichte Jesu zu Bethlehem passt, ja, dass es gerade dort so war und dass es eben dort diese Grotten gibt, sagen so manche Ausleger und auch so manche Schulbücher, Jesus sei in Nazareth geboren. Nur wegen unserem prophetischen Bibelwort heute habe man seine Geburt nachträglich nach Bethlehem verlegt. Wie kurz ist es gesprungen? Das haben wir uns eben schon am originalen Stall von Bethlehem ein bisschen klar gemacht. Aber dass der künftige Friedenskönig in Bethlehem geboren wird, ist ja nur die eine Aussage über seine Herkunft. Die noch viel wichtigere überhören wir leicht. Micha muss oder besser darf ansagen, obwohl er es vielleicht selber noch gar nicht richtig versteht. Von hier kommt ja der, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Wie konnte der das überhaupt wissen und so sagen? Was kann das nur heißen? Genau da in dem kalten und feuchten Viehunterstand kommt Gott selbst zu den Menschen, heißt das. Dorthin, wo ihn niemand erwartet hätte, der ewige Gott. Und dabei bleibt er. So handelt er heute noch. Er ist an den untersten Orten und dort, wo ihn wirklich niemand mit ihm rechnet. Welcher Vergleich reicht da wenigstens ein bisschen heran? Ich möchte es mit einem versuchen. In einem Indianerstamm Amerikas hatte man den Brauch, einen Indianerjungen an seinem 13. Geburtstag mit verbundenen Augen in einen dichten Wald zu führen und dort sich selber zu überlassen. Natürlich zuckte er in der Nacht dann bei jedem Knacken oder bei jedem Heulen der Tiere zusammen. Er war, fühlte sich da Mutterseelen allein. Es war dieser Ritus. Nach einer für den Jungen unendlich langen Nacht kam dann der nächste Morgen. Aber was der Junge dann in der Morgendämmerung sah, war ein Bewaffneter in seiner nächsten Nähe, der hatte die ganze Nacht für ihn gewacht, sein Vater. Der stand hinter dem nächsten Baum die ganze Nacht, aber er hat ihn erst am Morgen gesehen. Genau das ist die Botschaft über dem Stall, über dem im Stall Geborenen. In Jesus ist der ewige Gott ganz nah für uns da. Ob wir das an guten Tagen sehr wohl wahrnehmen, ja, wenn die Sonne scheint und wir glücklich sind, oder aber auch an harten und in schwierigen Tagen und Nächten vielleicht nicht wahrnehmen. Er wacht trotzdem über unserem Leben, wie der Indianervater die ganze Nacht über dem Leben seines Sohnes gewacht hat. Ein zweiter Punkt, ein zweiter Türöffner möchte ich nennen. Aus diesem kurzen Text, was wird da über seine Herrschaft des kommenden Friedenskönigs gesagt? Ein kurzer Satz sticht besonders ins Auge, den man in Bethlehem, der Hirtenkleinstadt, besonders gut verstand. Er wird sie weiden. Er wird einer sein, der weidet. Im guten Hirten Jesus Christus macht Gott die durch einen weiteren Propheten Hesekiel längst gegebene Verheißung wahr, dass sich Gott höchst selbst um seine Herde annimmt, dass das Gott selber macht, steht in Hesekiel 34. So ein Hirte zu sein, war ein Job mit vielen Aufgaben. Erst vor ein paar Jahren lernte ich dazu, um was sich ein Hirte zur Rettung seiner Schafe auch kümmern muss, was mir zumindest gar nicht so bekannt war. So ein trächtiges Mutterschaf zum Beispiel, das vielleicht auch noch eine große Wollast mit sich herumträgt, sucht sich zum Ausruhen eine sanfte Bodenvertiefung. Dabei geschieht es gar nicht selten, dass das Schaf ganz auf den Rücken rollt und anschließend nicht mehr auf die Füße kommt. Wenn dann niemand da ist und hilft, ist das Schaf verloren. Es geht ein, es kommt nicht mehr auf die Füße. Ein Schäfer bat seinen noch kleinen Sohn, als er für ein paar Tage verreisen musste, nach einem trächtigen Schaf besonders zu sehen, das ausgerechnet in diesen Tagen besondere Schwierigkeiten machte und immer wieder auf dem Rücken lag. Tatsächlich nahm der Junge seine verantwortungsvolle Aufgabe sehr ernst und machte sich jeden Tag nach der Schule auf den Weg, um nach seinem Schaf, natürlich auch nach den anderen, zu sehen und es, wenn nötig, wieder auf die Füße zu stellen. Nach seiner Rückkehr bekam der Junge viel Lob von seinem Vater und auch eine schöne Belohnung. Aber die schönste Belohnung in diesem Frühjahr war, dass gerade sein Muttertier zwei wunderschöne Zwillingslämmer bekam. Für uns zugleich meine ich eine Beschreibung, was der gute Hirte tagtäglich für uns tut. Er stellt uns wieder auf die Beine, wenn wir in irgendeiner Form umgefallen sind. Mit bösen Worten oder Taten, mit Unversöhnlichkeit, Neid oder Spott, was einem halt so alles rausrutscht. Oder wenn wir was Wichtiges für unsere Mitmenschen, das wir eigentlich tun wollten, vergessen, versäumen, verpassen. Und es uns nachher von Herzen leid tut. Ich bin so froh, gerade an diesem Hirtendienst von Jesus, dass er mich, wenn es sein muss, jeden Tag neu wieder auf die Füße stellt, durch seine Vergebung, durch seine Gnade oder auch durch seine Kraft, die mich ganz unerwartet auf einmal wieder stark macht, sodass ich tun kann, wozu er mich brauchen will. So ist es doch. Da meinen wir irgendwie fertig zu sein und dann ist die Kraft wieder da. Also, das ist das Zweite, er weidet. Und einen Aspekt vom Weiden wollte ich heute rausgreifen. Noch eine weitere Auskunft, noch ein weiterer Türöffner kommt in unserem Abschnitt vor. Er wird, so schließt er wird der Friede sein. Das ist das Heil, das er bringt, seinen Frieden. Gerade in unseren Tagen, vorher wurde schon angesprochen, wünschen wir dem Volk Israel kaum was mehr als den Frieden mit seinen Nachbarn und beten dafür. Und Israels Nachbarn wünschen wir nach so vielen Jahren des Hasses und des Streits, dass endlich Versöhnlichkeit in den Herzen einzieht, sodass ein gerechter Friede auch für sie mit Israel möglich wird. Aber die Weltuhr scheint noch nicht auf dem Zeigerstand zu sein, dass all die Anfeindungen zu überwinden sind, sodass der äußere Friede noch auf sich warten lässt. Erst am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommt, so sagt es die Johannes-Offenbarung, wird auch alles Geschrei ein Ende finden. Und wo in der Bibel Geschrei steht, da meint es das Kriegsgeschrei, das ein Ende finden wird. Trotzdem ist Jesus heute schon der Friedensbringer. Da komme ich noch einmal auf die Grotten in Bethlehem und unter der Geburtskirche zurück. Dort wird nämlich auch eines Mannes gedacht, der etwa 340 nach Christus geboren in Trier, also der war unterwegs in Trier, bei uns in Deutschland, zum christlichen Glauben gekommen ist, der sich aber ausgerechnet dort in Bethlehem unten in den Geburtsgrotten seinen Wohnplatz gesucht hat. An diesem feuchten und dunklen Ort, dort wollte er stets das Wunder der Menschwerdung Gottes vor Augen haben. Deswegen wohnte er da. Und das war der Kirchenvater Hieronymus. Dieser Kirchenvater hat dort schon 90-jährig in seinem letzten oder vorletzten Lebensjahr ein wunderbares Zwiegespräch mit dem Jesuskind verfasst. In diesem Gespräch will der 90-jährige Hieronymus dem Jesuskind etwas schenken, Gold etwa. Aber das Kind in der Krippe wehrt ab, gibt ein Geld armen Leuten. Doch als Hieronymus nicht nachlässt, sagt das Kind auf einmal, wenn du mir also unbedingt was geben willst, dann gib mir deine Sünde, dein böses Gewissen, deine Verlorenheit. Jetzt geht dem alten Mann ein Licht auf. Ich dachte, du wolltest was Gutes haben. Doch du nimmst alles, was bei mir böse ist. Nimm mir also doch alles, was mein ist, ab und gib mir, was nur du hast, unter anderem deinen Frieden. Genau darin liegt das Geheimnis des Friedens, den Jesus bringt. Im Loslassen meinerseits, nicht im Geben. Wir dürfen unser Versagen bei ihm loslassen, aber auch unsere Zukunftssorgen bei ihm loslassen, unsere Rechthaberei loslassen, unsere ungestillte Sehnsucht nach Glück loslassen, unsere Sucht nach Erfolg und Applaus loslassen. Der Zwiespalt tief in uns zwischen dem, was wir nach außen sind und wie es in unserem Herzen aussieht. Ja, auch unser Perfektionismus loslassen, mit dem wir vor Gott gut dastehen wollen und es doch nie schaffen, weil unsere Hände mit all solchem Müll und Mühen gefüllt ist. Kann er uns seinen Frieden so oft nicht schenken, weil wir volle Hände haben. Aber mit was sind sie gefüllt? Sie wissen bestimmt, wie man einen Affen fängt. Man bindet eine ausgehöhlte Kokosnuss an das Ende eines Stricks und füllt Essbares hinein, zum Beispiel Nüsse. Der Affe greift in die Kokosnuss hinein und ist gefangen, weil seine Faust die Nüsse oder was es sonst ist, nicht loslassen will. Genau das ist auch oft unsere Gefangenschaft. Der macht die Hand nicht mehr auf und da hängt er fest. Und wir gleichen dem. Wir halten so viel in unserer Hand. Ich habe vorher ein paar Dinge aufgezogen. Alles Untaugliche, um den Frieden Jesu wirklich zu empfangen. Jesu Friede dagegen ist sein Shalom. Wörtlich, das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen, Shalom heißt Unversehrtheit. Unversehrtheit. Heil sein, ganz heil sein, heiles Leben haben, an das wir von uns aus nie herankommen, auch wenn wir es mit noch so vielen untauglichen Mitteln versuchen. Deshalb geht es für uns zuallererst ums Loslassen. Und das hat der Hieronymus vor, was weiß ich, 1600 Jahren verstanden. Es geht ums Loslassen und nicht ums Geben. Vergebung statt Schuldgefühlen, Gnade genug statt vermessenen Lebenszielen, wunderbare Hoffnung statt Zukunftssorgen, einfach Frieden statt unserem falschen Ehrgeiz, es mit eigenen Mitteln irgendwie zu packen. Zum Schluss, wäre das nicht etwas, wenn wir uns in diesem Advent vor allem im Loslassen üben könnten? Von all dem Untauglichen, an das wir uns klammern, damit unsere Hände leer werden und der große Friedenskönig des Advents sie neu füllen kann mit seinem Frieden, mit seiner Unversehrtheit, ja mit seinem ganzen Heil. Das brauche ich ganz bestimmt. Und vielleicht braucht's ihr, brauchen Sie es auch. Amen. Wir wollen miteinander beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du es schon 700 Jahre vorher angesagt hast, wie du uns helfen willst, indem du selbst kommst und über unserem Leben wachst und uns wie ein guter Hirte durchs Leben leitest und führst. Ja, dass du uns deinen Frieden schenken möchtest, gib, dass wir loslassen, was uns die Hände füllt und was uns verschließt gegenüber dem Großen, was du uns schenken möchtest. Herr, wir bringen dir all die Menschen, die um diesen Frieden noch ringen, weil sie in Konflikten stehen, weil eine Krankheit oder eine sonstige Not ihnen den Frieden rauben will. Komme zu denen besonders nahe, die jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit so dran sind. Aber wir möchten dir auch den Konflikt im Nahen Osten bringen, wo so viel Blut vergossen wird. Wir bitten dich, dass du eingreifst und bald den Krieg stoppst, auch in der Ukraine und wo sonst irgendwo Krieg und Terror herrschen. Herr, und dann bitten wir dich vor allem, dass du bald deinen Tag heraufführst, an dem alles Leid, alles Geschrei, alle Schmerzen, alle Tränen einmal ihr Ende finden werden. Danke, dass du uns das zugesagt hast und wie du deine anderen Verheißungen eingelöst hast, so wirst du auch diese große letzte Verheißung einmal wunderbar erfüllen. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.